Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Wir haben uns letzte Woche ja schon mit dem Thema Anbetung beschäftigt. Und heute wollen wir gemeinsam eintauchen in einen Bibeltext, in eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus Apostelgeschichte 4. Und wir wollen so eintauchen in die Geschichte, dass wir uns mit den Personen identifizieren, dass wir es übertragen in unseren Alltag. Und ich beginne vorzulesen aus Apostelgeschichte 4 ab Vers 1, damit wir die Vorgeschichte etwas verstehen. Der zentrale Inhalt wird nachher Apostelgeschichte 4 ab Vers 23 sein. Aber ich nehme uns jetzt einmal mit in die Situation und vielleicht habt ihr Fantasie genug, euch das so zu bebildern und vorzustellen, so als wärt ihr bei diesem Erleben dabei. Noch während Petrus und die anderen Apostel zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe, wie an Jesus deutlich geworden sei. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass man nun 5000 Männer zur Gemeinde zählte. Dann kamen ja noch Frauen und Kinder dazu. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der Hohepriester Hannas, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und die andere Verwandtschaft des Hohen Priesters. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie: Wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben? Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus: Ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort und die wollen wir gerne euch und dem ganzen Volk Israel geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Und die Heilung selbst konnten sie nicht bestreiten, denn der Geheilte stand ja vor ihnen. Deshalb ließen sie sie zunächst einmal aus dem Sitzungssaal führen. Was sollen wir nur mit diesen Leuten machen? Fragten sie sich. Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht bestreiten. Schließlich haben das viele mit eigenen Augen gesehen. Damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht noch größer wird, sollten wir ihnen strengstens verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur: Urteilt selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch frei, weil er Unruhe im Volk befürchtete, denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott, der durch Petrus und Johannes ein solches Wunder gewirkt hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, über 40 Jahre lang gelähmt gewesen. Was war also bisher in dieser Vorgeschichte geschehen? Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Gottesdienst, wie man in Kapitel 3 nachlesen kann, der Not eines 40 Jahre lang gelähmten Bettlers begegnet, der sie um Geld angehalten hatte. Und sie hatten ihm im Namen Jesu Heilung zugesprochen und er war tatsächlich auf der Stelle gesund geworden. Das hatte sich natürlich herumgesprochen und zu Aufsehen geführt. Einige Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit die Botschaft von Jesus Christus, dem Auferstandenen, lehrten. Jesus, dessen Tod ja noch ein paar Wochen zuvor die religiösen Führer eingefordert hatten, nun als auferstanden zu bezeichnen, war ja ein Skandal an sich. Also ich meine, niemand kann von alleine auferstehen. Da müsste ja Gott die Hand im Spiel gehabt haben. Und wenn Gott Jesus tatsächlich auferweckt hatte, dann war ja das Urteil der religiösen Führer Unrecht gewesen, dass sie über Jesus gesprochen hatten. Und außerdem gab es unter den religiösen Führern verschiedene Lehrmeinungen. Es gab die Sadduzäer, die glaubten sowieso überhaupt nicht an eine Auferstehung. Ihnen war also nicht nur der Gedanke ein Dorn im Auge, dass Jesus auferstanden sei, sondern überhaupt, dass nun die Christen überall vertraten, dass diese Auferstehung für jeden Nachfolger Jesu gelten würde. Dass nun alle Christen mit ihrer persönlichen Auferstehung rechneten. Insofern wird verständlich, dass Petrus und Johannes als Aufrührer verhaftet und über Nacht ins Gefängnis gesperrt werden. Wie mag es ihnen in dieser Nacht gegangen sein? Und wie der Gemeinde? Inhaftierung aufgrund der Verkündigung ihres Glaubens durch Wort und Tat, würde jetzt eine große Christenverfolgung losgehen? Würde es vielleicht zu weiteren Inhaftierungen kommen, sollte man besser die Gemeinde meiden, also den Ort, wo sie sich in der Regel versammelten, abgesehen davon, dass sie sich ja auch in einzelnen Häusern trafen, um dort nicht vielleicht auch noch gefangen weggeführt zu werden? Also menschlich gesehen muss doch die Verhaftung die Gemeinde in Angst und Schrecken versetzt haben. Überlegen wir vielleicht nochmal, wie reagieren wir auf Hiobs Botschaften? Sind wir zunächst wie gelähmt? Reagieren wir panisch und spielen erstmal alle Horrorszenarien durch? Oder starten wir sofort irgendeine Kommunikation und Organisation, um uns ein bisschen besser zu fühlen, weil wir wenigstens beschäftigt sind? Versuchen wir krampfhaft selbst die unkontrollierbare Situation unter unsere Kontrolle zu bringen? Oder kommen wir erstmal zur Ruhe vor Gott? Fangen wir an zu beten, allein und mit anderen? Was hätten wir denn in den 24 Stunden nach diesem Abend getan als Gemeindemitglieder? Hätten wir die Nachrichten verfolgt, untereinander telefoniert und gemailt, vielleicht einen Gemeindeabend einberufen, hier in der Fuhle 113? Oder lieber gerade nicht, sondern hätten Verwandte in der Nähe von Hamburg angerufen, unsere Sachen gepackt und die Familie erstmal in Sicherheit gebracht, bloß aus der Stadt raus? Und was hätten wir an der Stelle von Petrus und Johannes am nächsten Vormittag getan, wenn wir sozusagen nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, aus der Haft entlassen worden wären? Wären wir auf direktem Wege in die Fuhle 113 marschiert, in der ganz selbstverständlichen und realistischen Erwartung, dass sich dort unsere ganzen Glaubensgeschwister versammelt hätten, um sie dort zu treffen? Kommen wir jetzt mal zu der Geschichte, von der wir heute lernen wollen, ab Vers 23. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zur versammelten Gemeinde und berichteten ihnen, was die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Wir haben letzten Sonntag schon gesehen, Anbetung bedeutet, dass sich alles um Gott dreht. Also auch in so einer kritischen Situation, dass also alles, auch so eine Situation von Gott her bewertet wird. Und unser Text zeigt uns jetzt tatsächlich Menschen, die ihre Zukunft von Gottes Größe bestimmen lassen. Inga hat uns in der Moderation ja schon hineingenommen in Gottes Größe. Christen sind von Gottes Größe überzeugt und seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Aber die spannende Frage ist ja, bist du theoretisch davon überzeugt oder auch ganz praktisch von Gottes Größe? Bist du allgemein überzeugt, dass Gott großartig wirkt oder bist du überzeugt, dass er es auch in deinem Leben tut? Und denk einmal einen Moment nach, wer oder was bestimmt deine Zukunft? Wovon hängt deine Zukunft ab? Lässt du deine Zukunft von Gottes Größe bestimmen? Bestimmt deine Zukunft Gottes Größe? Petrus, Johannes und die erste christliche Gemeinde vertraut darauf, dass Gottes Größe ihre Zukunft bestimmt und nichts anderes. Nur deshalb können sie nach den massiven Androhungen, die Petrus und Johannes von den Behörden mit auf den Weg bekommen haben und die ja für jeden von ihnen gelten, so reagieren, wie sie es tun. Wie reagiert die Gemeinde? Sie hatten schon auf die Not speziell reagiert. Sie bleiben nicht unter sich, sondern sie tun sich zusammen. Die Christen suchen Gemeinschaft. Und auch Petrus und Johannes wollen nach dem Schrecken nicht erstmal in Ruhe schlafen, nachdem sie bestimmt keine nette Nacht da auf dem kalten Gefängnisboden hatten. Sie machen auch nicht mit ihrem leeren Magen, den sie wahrscheinlich gehabt haben werden, erstmal einen kleinen Abstecher im Erdgeschoss beim Big Easy, sondern gehen sozusagen sofort in die dritte Etage hoch. Sie brauchen weder eine persönliche Auszeit noch Zerstreuung. Petrus war immerhin Familienvater. Wo erwartete er, seine Familie zu treffen? In der Gemeinde. Petrus und Johannes suchen und schätzen die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und die Gemeindemitglieder waren ja auch zusammengerückt und waren beieinander. Sie hatten das Geschenk von Gemeinde, den Wert von Gemeinde begriffen. Sie hatten sich getroffen, sie waren beieinander und sie machen jetzt das Beste, was überhaupt möglich ist. Sie beten gemeinsam und sie werden darin eine ganz starke Einheit. Sie wissen, niemals sind Christen allein. Wenn du im Angriff stehst, du bist niemals allein. Christen stehen zusammen, sie verstehen sich als ein Leib, als Körper Jesu. Gemeinsam sind Christen stark. Die Geschwister, dieses Zusammenstehen, macht in dieser Situation den Unterschied aus. Wir lesen, die Christen trafen sich, um gemeinsam zu beten. Nun kann man sagen, naja, wenn in Notsituationen sogar schon Menschen anfangen zu beten, die gar keine persönliche Beziehung zu Gott haben, die über Gott in ihrem Leben oft kaum nachgedacht haben, dann liegt ja auf der Hand, dass lebendige Christen angesichts von Bedrohung beten. Beten ja, aber wie beten wir denn dann, wenn es so richtig dicke kommt, wenn die Situation menschlich betrachtet beängstigend, gefährlich wird? Schauen wir in die Geschichte. Das Gebet der bedrängten Christen ist pure Anbetung. Sie treffen sich nicht, um vor Gott gemeinsam ihre Gefühle und ihre menschlichen Ängste auszubreiten. Dabei dürfen wir das jederzeit vor Gott. Das ist okay. Sie klagen Gott nicht an und malen die düstere Perspektive aus von Christenverfolgung, die sich abzeichnet. Sie bestürmen Gott nicht mit ihrem Unverständnis und ihren ganzen Fragen, die ja für die Zukunft alle noch offen sind, obwohl wir jederzeit Gott mit unseren Fragen und Zweifeln bestürmen dürfen. Die Gemeinde hier ist überzeugt davon, dass Gottes Größe ihre Zukunft bestimmt. Deshalb können sie in dieser Situation gemeinsam anbeten. Präziser zu sagen, als zu sagen, die bedrängte Gemeinde betete, ist festzuhalten, die bedrängte Gemeinde betet Gott an. Und schauen wir in den Text, dann verstehen wir die Kraft von Anbetung. In Vers 24 heißt es, da beteten alle gemeinsam zu Gott, Herr. Ich finde schon die Anrede bemerkenswert. Die geht vielleicht so unter und in wörtlicheren Übersetzungen heißt es Herr der Heerscharen. Nun sind wir heutzutage natürlich nicht so kriegerisch drauf und verwenden diese Anrede sicher nicht. Aber es war damals eine andere Zeit vor 2000 Jahren und sich zu vergegenwärtigen, dass Gott ein Held ist, ein Siegesmann, der Sieger, das ist auch für uns heute relevant. Also sie beten Herr. Und dann schauen sie auf Gottes Größe. Du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Und dann schauen sie in Gottes Wort. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Und genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Die Gemeinde wird hier eine Einheit in ihrer gemeinsamen Ausrichtung auf ihren Herrn und seine Größe. Sie vergewissern sich zunächst ganz bewusst, wer Gott ist. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat alles aus dem Nichts ins Leben gerufen. Und dann erinnern sie sich an Gottes Wort, an die Glaubensgeschichten und Glaubensermutigungen, die sie aus Gottes Wort kennen. Sie kennen sich in Gottes Wort aus, deshalb zitieren sie hier in diesem Text Psalm 2, den Königspsalm, der auf Jesus, den wahren König, vorausweist, und Psalm 95, der beschreibt, dass Gott über allen Herrschern dieser Welt steht. Sie vergewissern sich, unser Gott steht über allem. Er ist der wirkliche Herr angesichts vieler Herren dieser Welt, die sich aufplustern und Angst einjagen können. Ihr Gott und Herr regiert, ganz egal, wie es zwischenzeitlich aussehen mag. Und weil sie Gottes Wort und Gottes Ankündigungen kennen, wissen sie auch, dass jede aktuelle Bedrohung etwas ist, was immer auch zu erwarten ist. Und nicht überraschend braucht, denn zum Glauben gehört auch, dass er umkämpft ist. Und sie wissen, in Herausforderungen, da geschieht immer wieder ein Echtheitsbeweis und der stärkt den Glauben und macht ihn tiefer. Und in Vers 28 vergewissert sich die Gemeinde, die Gegner erfüllen doch nur, was Gott in seiner Macht schon längst beschlossen hat. Und was heißt das? Das heißt doch wohl so viel wie: Gott schläft nicht, ihn überrascht nichts. Ihm entgleitet auch nichts. Gott bleibt immer souverän. Nichts geschieht den Menschen, die Gott vertrauen, ohne dass es an ihm vorbei muss. Gottes regierende Macht steht über allem Unheil und begrenzt es deshalb auch in unserem persönlichen Erleben. Also, wenn Gott etwas für mich durchgewinkt hat und ich es so verstehe, dann kommt es ja letztlich aus seiner Hand. Und dann liegen darin doch auch alle Möglichkeiten beschlossen und seine besten Absichten für mich. Dann geht doch davon ein Friede aus, der stärker ist als jeder Sturm. Und das ist der erste Punkt, den ich festhalten möchte. Anbetung ist Vertrauen in Gottes gute Regentschaft. Anbetung äußert sich in dem Wegsehen vom Schrecken und den anderen Mächten, die sich erheben wollen. Das Gebet der Gemeinde, obwohl sie so bedrängt wird, ist Anbetung. In der Anbetung kommt ihre Einstellung zum Ausdruck, was sie glauben und was sie wirklich verstanden haben. Sie beten nicht wie Bettler, sie beten wie Teilhaber. Sie beten in der bedrängten Situation nicht zu Jesus, ihrem Freund, auch wenn er das ja ist. Nein, sie beten zu Jesus als dem Herrn der Herren. Wisst ihr, es ist gut zu wissen, dass Jesus unser bester Freund ist. Aber in Bedrängnis müssen wir wissen, dass er der Herr der Welt ist. Freunde sind unverzichtbar und ein kostbares Gut, aber Freunde sind in ihren Möglichkeiten oft begrenzt. Wenn Jesus nur unser Freund bleibt, dann wird das unserem Glauben in entscheidenden Momenten keine Flügel verleihen. Die bedrängte Gemeinde weiß, dass Jesus ihr bester Freund ist, aber zugleich der Herr aller Herren. Wer ist Jesus für dich? Ich denke, diese Geschichte ermutigt uns, ihn nicht nur Freund, sondern Herr des Lebens sein zu lassen. Und wir sehen in der Anbetung die Verankerung der Gemeinde. Und das ist der zweite Punkt, den wir mitnehmen können aus dieser Geschichte. Anbetung ist Verankerung in Gottes Zusagen. Wir merken, sie sind in Gottes Wort zu Hause. In ihren Gebeten zitieren sie Gottes Wort, die Psalmen, die sie damals hatten. Und die meisten hatten Gottes Wort gelernt, aber sie hatten ja nicht wie wir heutzutage Gottes Wort zu lesen, höchstens in der Synagoge, wo sie zusammenkamen. Sie hatten ja nicht zu Hause die Papyrusrollen im Schrank. Bist du in Gottes Zusagen und seinem Wort verankert, dass du jederzeit, wenn es brennt, darauf zurückgreifen kannst? Und vielleicht können wir uns einmal fragen, was können wir eigentlich spontan aus der Bibel zitieren, für uns oder zum Wohl für andere, wenn wir keine Bibel zur Hand haben und auch kein Handy, in dem wir nachgucken können? Wie real und stabil ist eigentlich unsere Verankerung? Ich war gestern wieder bei Stefanie im Krankenhaus und wir sind dankbar, dass sie die OP überstanden hat, dass sie bei Bewusstsein ist. Aber eigentlich kann sie fast nichts außer die Augen offen halten. Immerhin gegenüber Donnerstag konnte sie schon die Hand zur Faust machen und sich immerhin die Hand bis zur Nase strecken, um sich daran kratzen. Und sie konnte mir zum Abschied winken. Das ging Donnerstag noch nicht, aber das ist nur ein wenig an Bewegung, was im Moment geht. Und wir beten, dass sich alle Körperfunktionen wieder einstellen bei ihr. Und das wird vermutlich auch Geduld erfordern. Aber was macht man den ganzen Tag, wenn man sich nicht bewegen kann, wenn man nicht in der Bibel blättern kann, wenn man nicht sein iPod ein- und ausschalten kann, wenn man nicht das Handy bedienen kann? Dann können wir nur auf das zurückgreifen, was wir als unverlierbaren Schatz im Herzen haben. Und ich denke, wir können in guten Zeiten dafür sorgen, dass unser Glaube eine Verankerung hat, dass wir etwas haben, worauf wir jederzeit zurückgreifen können, solange unser Gedächtnis funktioniert. Die ersten Christen bewahrten sich Gottes Wort pur und wählten nicht die Leitvariante. Und deshalb war ihr Gottesbild so gesund und trug sie durch die Herausforderungen des ersten Jahrhunderts. Sie ernährten sich von Gottes Wort und seiner Gegenwart und das stärkte sie. Ich möchte an eine alttestamentliche Geschichte von König David erinnern, eine meiner Lieblingsgeschichten, in 1. Samuel 30 überliefert. Ich lese nur Vers 3 bis 6, dass wir einmal kurz den Zusammenhang hören. David und seine Leute kamen zurück, also aus einer Schlacht, zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war. Und sie sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Wohlgemerkt alles hart gesottene Typen, kampferprobte Leute. Auch Davids Frauen waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Solche Geschichten könnten uns vielleicht Flüchtlinge erzählen, die zu uns nach Deutschland kommen, die solche dramatischen Szenen schon selbst miterlebt haben. Und dann lesen wir in Vers 6, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Und in der wörtlichen Übersetzung der Elberfelder heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Kennen wir das? Und können wir das? Uns einfach nur in unserem Gott stärken? Du und dein Gott? Du besinnst dich auf deinen Gott, wer er ist, wer er für dich ist. Und das bekennst du am besten laut und das sagst du zu deiner Seele und das stärkt dich. Das ist persönliche Anbetung, darin stark zu werden, wer Gott ist. Und jetzt zurück zu unserem neutestamentlichen Text. Da ist nicht eine Person allein wie David, sondern eine ganze Gemeinde, die sich in ihrem Gott stärkt. Sie stärken ihr Vertrauen, sie erinnern sich, sie vergegenwärtigen sich, was Gott schon alles getan hat. Sie lassen wie in einem Film die Geschichten der Bibel Revue passieren lassen und sie schauen auf Gottes Souveränität, dass nur das geschieht, was Gott zulässt oder will. Und das schafft einen Frieden, das schafft Geborgenheit, das schafft eine Sicherheit in der unsicheren Situation, eine Kühnheit in der Bedrohung. Deshalb erschrecken sie nicht vor dem Bösen. Wie geht ihr Gebet, ihre Anbetung dann weiter? Ab Vers 29. Und nun, Herr, hör ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Wir merken, die Gemeinde ist sowas von gesund. Die haben nicht nur eine gesunde Einstellung, eine gesunde Verankerung, sondern es zeigt sich noch eine gesunde Strategie. Und das ist der dritte Punkt, den wir mitnehmen können. Anbetung setzt auf die Strategie der persönlichen Erneuerung. Es geht um meine neue Begeisterung. Die bedrängte Gemeinde betet nicht gegen die Bedrohung, gegen das Leid, gegen die Gegner. Nein, Christen sind in erster Linie für etwas. Sie haben im Fokus, wofür sie sind. Sie beten für Gottes machtvolles Eingreifen, für ihr eigenes Feststehen, ihre eigene Freiheit, ihren eigenen Mut. Christen suchen nicht Verbündete gegen etwas. Christen nehmen nicht das Böse in den Fokus, um sich im schlechtesten Fall davon noch einfärben zu lassen. Christen stehen für etwas auf. Christen bleiben nicht bei den anderen hängen, sondern fangen bei sich selbst an. Und sie ehren ihren Gott, indem sie seiner Kraft vertrauen. Die bedrängte Gemeinde streckt sich nach Gottes Kraft aus, nach der Kraft des Heiligen Geistes und erwartet ganz natürlich übernatürliche Freiheit, dass sie in ihren Alltag wieder hinausgehen, ganz egal wie die Bedrohung aussieht, und geistgewirkt reden und handeln, dass sie noch kühner und noch mutiger werden und dass sie sich vom Bösen weder beirren noch beeindrucken lassen, sondern konsequent das Böse mit Gutem besiegen im Namen Jesu. Anbetung hat das Gute im Fokus und gibt dem Bösen keinen Raum. Und Anbeter reizen sich förmlich gegenseitig zum Besten an. Wen wundert da noch der Ausgang der Geschichte? Das ist der vierte Punkt, den wir mitnehmen können. Anbetung hat Auswirkung, nämlich eine Geisterfüllung zu neuer Freiheit, zu neuem Mut, selbst eine gelebte Botschaft zu sein. In Vers 31 wird überliefert, als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Sie hatten den Heiligen Geist als Gabe ja längst empfangen. Aber indem sie ihren Gott sogar angesichts der Bedrohung lobten, anbeteten, öffneten sie sich für eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gemeinsame Anbetung besteht in der Überzeugung, dass Gottes Größe unsere persönliche Zukunft bestimmt und auch die Zukunft unserer Gemeinde. Und wir nehmen diese vier Punkte mit. Anbetung bedeutet zu wissen und sich in den krassesten Situationen immer wieder bewusst dafür zu entscheiden, Gott als letzten Regenten zu achten und zu vertrauen. Und zweitens, dass Anbetung den Anker in Gottes Wort hat, in Gottes Zusagen, die dann aktuell und lebendig werden. Und drittens verfolgt Anbetung eine Strategie für persönliche neue Durchbrüche und Erfüllung mit dem Heiligen Geist einzustehen, sie nicht danach auszustrecken. Und Anbetung wird Auswirkung haben. Gemeinsame Anbetung von Gemeinde hat Auswirkung. Gott stellt sich zur Anbetung von Gemeinde Jesu. Und er schenkt uns gerne neue persönliche Freiheit, neuen persönlichen Mut, die beste Nachricht dieser Welt so zu leben, dass wir überall, wo wir sind, einen Aufruhr anzetteln, weil wir nämlich den Nöten um uns herum mit Gottes Möglichkeiten wirkungsvoll begegnen. Vertrauen wir darauf? Rechnen wir damit? Diese Geschichte lädt uns ein, zu Anbetern zu werden und Gottes Größe alles bestimmen zu lassen, was vor uns liegt. Ich bete. Jesus, wir feiern dich als Gekreuzigten und Auferstandenen. Für uns als Gemeinde Jesu in dieser Welt, aber auch für uns ganz persönlich. Du bist der Herr aller Herren. Dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und das gilt nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch für alle Situationen, in denen wir stehen. Wir wollen dich als Herrn erheben. Wir wollen uns immer wieder anstecken lassen, indem wir auf deine Größe, auf deine Möglichkeiten, auf all das, was du schon getan hast, blicken. Jesus, wir wollen in deinem Wort verankert sein, dass dein Wort uns immer wieder die Wahrheit wird. Und die Wahrheit bebildert und ins Herz schreibt, dass wir deine Wahrheit vor Augen haben. Und Herr, danke, dass wir uns persönlich immer wieder nach Erneuerung ausstrecken dürfen. Wir brauchen es, dass du uns immer wieder mit deinem Geist neu erfüllst und ausrüstest, dass wir mit unserem ganzen Leben Anbeter sind, dass wir uns nicht schrecken lassen von den Situationen, die sich einstellen, sondern dass wir an Kühnheit und Mut gewinnen, dass wir dir alles zutrauen. Danke, dass du uns zusammengestellt hast. Danke für das Geschenk von Gemeinde. Und dass wir eine Einheit sein dürfen mit unserer Anbetung, die Auswirkungen hat, nicht nur für unser persönliches Leben, das Leben unserer Gemeinde, sondern für das Heil dieser Welt. Danke, dass wir jetzt Abendmahl feiern dürfen, als Besinnung darauf, dass du auferstanden bist und lebst, dass du alles für uns getan hast, Jesus Christus. Und du lädst uns alle ein, heute zum ersten Mal oder zum wiederholten Male Abendmahl zu nehmen, deine Einladung anzunehmen, dass du uns deine Hand hinstreckst als Freund und Retter und Heiler und als Befreier, als König der Welt, einzutreten in eine persönliche Beziehung zu dir und darin heil zu werden und stark zu werden und durch deine Möglichkeiten dich in die Welt zu bringen, deine Möglichkeiten kühn und stark in diese Welt zu bringen, zu deiner Ehre. Amen.